Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen und herzlich, ja, willkommen am Nachmittag bei der Plattform Radio Free FM. Auch heute wieder spannendes Thema, spannende Gäste. Wir sprechen eine Stunde lang über das Thema Tibet. Meine Studiogäste sind von der Tibet-Initiative Deutschland aus der Regionalgruppe Ulm, also aus dem Ulmer Bereich. Sonja Putz. Sonja, hallo, herzlich willkommen.
Hallo,
ich glaube, du bist die Gruppenleiterin, wenn ich das richtig sehe oder
so
weiß.
So ist es, ja.
Und außerdem der Bernd Düring. Hallo Bernd, herzlich willkommen ebenso.
Hallo, Michael.
Ist das Premiere im Radio für dich, oder? Warst du auch schon mal
dabei? Nein, ich war auch schon mal
dabei. Auch schon mit dabei. Ja. Denn wir haben schon mindestens ein, zweimal hier auch bei Radio Free FM, zumindest auch einmal und auch einmal mit mir, voriges Jahr über die Thematik Tibet gesprochen. Und natürlich gibt es auch immer wieder Neues und darüber werden wir auch heute sprechen. So, mein Name ist Michael Trost und dann sind wir auch schon quasi bei der Vorstellrunde. Ich würde vorschlagen, weil das doch eine Weile her ist, genau gesagt, es war im April letzten Jahres, Sonja, dass du und der Paolo damals ihr bei uns hier über Tibet und die anliegenden Themen gesprochen habt. Ich denke, wir machen trotzdem, ja, deshalb, und vor allem Bernd ist ja auch diesmal mit dabei, kurze Vorstellrunde, erzählt kurz was zu euch, wie ihr zu dem Thema gekommen seid, wer ihr seid, alles, was man in Kürze über euch wissen muss, was die Hörer interessieren könnte.
Jo, mein Name ist Sonja Putz. Ich bin die Sprecherin von der Regionalgruppe Ulm, Neu-Ulm übrigens.
Wollen wir nicht vergessen.
Wollen wir nicht vergessen, die Neu-Ulmer. Wir haben uns vor 23 Jahren gegründet. Also schon eine ganze Weile her. Keiner von uns hätte gedacht, dass wir so lange dran arbeiten müssen. Irgendwie haben wir doch gehofft, dass das Thema irgendwann mal durch ist, aber es sieht ganz und gar nicht so aus. Wir müssen dranbleiben. Ja, was hat uns bewogen, überhaupt uns für Tibet einzusetzen? Also das ist sehr verschieden. Also da hat jeder Einzelne wirklich seine eigene Geschichte. Die einen kommen zu uns durch Reisen, die dann gemerkt haben, ja, was sind da für Verhältnisse? Die anderen, die sich erst mit dem tibetischen Buddhismus beschäftigt haben und dann auf die politische Situation gestoßen sind. Also aus sehr unterschiedlichen Gründen, kann man sagen, gell?
Ja, so ist das.
Ja, unsere Gruppe ist relativ klein, aber durch das, dass jeder seine bestimmten Aufgaben hat und das auch wirklich erfüllt, sind wir ziemlich konstant, würde ich sagen.
Also konstant und würde auch sagen, auch einigermaßen schlagkräftig.
Ja.
Wie ist bei dir? Wie bist du dann dazu gekommen? Auch von Anfang an schon dabei?
Ja, so ziemlich von Anfang an, vielleicht ein halbes Jahr später. Ich war 1989 und 1994 im tibetischen Kulturkreis in West-Tibet, in Ladakh, also auf dem Gebiet auf dem Gebiet von Indien. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie Freunde dort zurückgelassen habe. Und deshalb war es mir ein Anliegen, die Tibeter politisch eben auch zu unterstützen.
Mhm. Und dann wurde insgesamt oder ich glaube bundesweit dann diese Gruppe oder dieser Verein Tibet-Initiative gegründet, wie ich das gelesen habe, 1989. Also das ist ein bundesweit agierender Verein oder eine Gruppe mit, habt ihr da einen groben Überblick, wie viele Menschen sich da engagieren mittlerweile?
Ja. Ungefähr 2000 Mitglieder hat der Verein, eingetragener Verein. Mhm. Und um die 60 Regionalgruppen und Kontaktstellen im Bundesgebiet.
Und ihr seid die Regionalgruppe Ulm, das heißt, was gehört alles zu Ulm, zu Neu-Ulm, haben wir schon gesagt, wenn wir nicht vergessen, Regionalgruppe Ulm, Neu-Ulm und alles, was in Ulm, um Ulm und um Ulm herum dann irgendwo auch noch angesiedelt ist. Also wie weit ist da der Einzugskreis oder wo ist die nächste, wo wäre quasi die Grenze oder die Übergabe bezüglich der Verantwortung an die nächste?
Die nächste Gruppe ist in Augsburg. Augsburg ist eine sehr junge Gruppe, die sich außer Kontaktstelle von einem Menschen jetzt entwickelt. hat. Mhm. Also das wäre so, also alles was so bis, ich würde mal sagen bis Burgau, die können sich dann aussuchen, wo sie aktiv werden möchten.
Ja. Und auf der anderen, die andere Richtung?
In der westliche anderen Richtung ist das Stuttgart und Tübingen.
Tübingen, München natürlich, dann wieder, wenn man nochmal darüber hinaus geht, Landshut. Also es ist immer so, so ungefähr in dem Abstand, kann man sagen, gibt es Regionalgruppen.
Ja. Und in den großen deutschen Städten auf jeden Fall habt ihr eine Niederlassung. Und ihr seid dann alle miteinander, aber wahrscheinlich kommunikativ verzahnt. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich alle irgendwo ein Netzwerk und tauscht euch aus in Bezug auf Themen, in Bezug auf wahrscheinlich auch Gäste oder Reiseberichte, wenn jemand vor Ort war. Also das ist schon, auch wenn ihr eine Regionalgruppe seid, aber also über die Regionengrenzen, also quasi bundesweit eine Vernetzung, die ihr dann habt und pflegt dann.
Es gibt den Brennpunkt, die Zeitschrift der Tibet-Initiative, die viermal im Jahr erscheint. Es gibt die Mitgliederversammlung, die jährliche. Und es gibt einmal im Jahr für Norddeutschland und für Süddeutschland gibt es Regionalgruppentreffen. Und da ist also immer ein reger Austausch.
Mhm. Ja. Und sind überwiegend jetzt jünger oder ältere oder seid ihr gemischt so vom Altersspektrum her oder wieso ja euer Teilnehmerkreis oder wirklich durch die Bank gemischt von jung bis alt?
Also leider eher älter, würde ich sagen. Aha. Ich meine, unsere Gruppe gibt es jetzt seit 23 Jahren und da waren wir ja alle auch noch etwas jünger. Ne?
Ja.
Und die Jungen, die dazukommen, ist leider so, dass die dann entweder wieder wegziehen oder einfach zu beschäftigt mit dem eigenen Leben sind. Feuer und Flamme am Anfang und es hält aber nicht lange an, leider. Und es bleibt immer wieder der harte Kern übrig und der harte Kern wird älter. Und wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann in Rente gehen können, gell? Dass wir das gut bestellte Haus mal an Junge übergeben können.
Ja. Ja. Wie viele Aktive, also zumindest nominell Aktive, also wie viele natürlich tatsächlich aktiv sind, das ist immer nochmal eine andere Frage, aber wie viele nominell habt ihr dann hier in Ulm in der Regionalgruppe? Also reden wir da von 10 Leuten oder von 50 oder wie groß seid ihr?
Wir reden von 9 Leuten.
9 Leuten. Mhm. Ja, ist noch ein bisschen überschaubar. Also insofern wahrscheinlich dann auch hier der Aufruf, schätze ich mal, wer sich interessiert, möge sich bei euch dann wahrscheinlich melden.
Gerne.
Gebannt am Radio sitzt und denkt, oh, das könnte man doch
unterstützen.
Also 9
toll,
Leute seid ihr und ihr seid gleichzeitig aber, also 9 sind auch der harte Kern. Das heißt, diejenigen, die da sind, die ihr seid auch wirklich die echt Aktiven dann wahrscheinlich.
Ja, so kann man sagen.
Also drum klein, aber schlagkräftig, wie ihr, glaube ich, vorformuliert habt, seid ihr in alle Male. Und ihr habt dann irgendwo auch räumlich irgendeine Niederlassung oder sowas wie ein Büro oder Geschäftsräume oder sowas oder Vereinsraum oder sowas?
Nein, wir haben kein Büro. Mhm. Wir treffen uns einmal im Monat, immer am zweiten Montag des Monats im Museumscafé in Ulm.
Ah, ja,
19 Uhr.
Das heißt, wer sich dafür interessiert oder jetzt auch im Laufe der Sendung Interesse am Thema bekommt, der könnte euch da jederzeit
interessierte antreffen. Gäste sind uns immer herzlich willkommen.
Ja, und wir können auch vorweg vielleicht sagen, ihr habt ja auf jeden Fall auch eine Webseite, irgendeine Internetadresse. Habt ihr?
Auf jeden Fall. Mhm. Und zwar heißt die www.tibet-initiative.de und dann über die Rubrik Kontakt kommt man dann zu den Regionalgruppen und da stehen dann alle Telefon, Adresse und so weiter. Also kommt man dann gut zu uns durch.
Ja.
Wir sind auch auf Facebook vertreten und ja.
Also da kann man gegebenenfalls jetzt nebenher auch ein bisschen reingucken und sich nebenbei einfach noch ein Bild im wahrsten Sinne des Wortes von euch machen. Ja, ansonsten einfach zur Gruppe. Ihr seid auf jeden Fall, ich glaube, das ist euch auch wichtig zu sagen, ihr seid völlig ungebunden. Ihr steht in keinem Bezug zu irgendeinen Parteien oder irgendeinen Kirchen, irgendwas. Ihr seid, was das angeht, einfach eine Gruppe, die sich um Tibet irgendwie engagiert, aber sonst völlig ungebunden ist.
So ist es ja.
Und also euch gibt es seit 1995 hier dann in Ulm.
Ja.
Und seid ihr irgendwo schon mal dann, da gibt es Highlights oder irgendwelche Punkte, ganz irgendwie mit Erfolg irgendwie, die euch irgendwo wichtig wären, auf die wir hinweisen sollten?
Meinst du jetzt in unserer Gruppe oder für die Tibet-Initiative insgesamt?
Mal so, ich meine jetzt mal für den Ulmer Bereich, gab es so in den letzten, also 95, genau, in den letzten 23 Jahren dann irgendwelche auch Highlights oder Punkte, die ihr sagt, das haben wir jetzt zum Beispiel als ein Highlight oder schon mal irgendwo erreicht oder schon als großen Ergebnis auf der Habenseite? Gibt es irgendwie schon Punkte, die euch da
sichtbar sind? Die Ergebnisse sind eigentlich nicht kurzfristig sichtbar.
Ja.
Ja. Man braucht einen langen Atem, aber gelegentlich gelingt doch etwas, dass irgendein Gefangener freigelassen wird aufgrund eines Staatsbesuches. Oder dass es Gefangenen besser geht, wenn bekannt wird, dass sich irgendjemand außen in der Welt um sie kümmert. Sobald der Name bekannt ist international, geht es den Leuten etwas besser.
Das heißt, euer Engagement, oder wir sollten vielleicht auch da gleich ein bisschen noch auf eure eigentlichen Zielsetzungen oder das, was der Verein sich eigentlich als Gegenstand auch in seine Satzung wahrscheinlich reingeschrieben hat, darauf eingehen. Also eure Arbeit ist auf jeden Fall nicht eine kurzfristige, auf kurzfristige Erfolge oder Pluspunkte, sondern es ist eine langfristige Thematik und es geht einfach darum, langfristig wahrscheinlich auch Informationen und einfach situativ irgendwo beizutragen, dass sich mal irgendwann was ändert. Also es sind nicht einzelne Punkte, die man so greifen kann.
Vielleicht sollte also mir fällt schon noch was ein dazu. Ja? Also ich habe mir jetzt gerade so Gedanken gemacht, was haben wir denn alles gemacht die letzten 23 Jahre? Also eins der Highlights, und ich denke, wo wir auch viele Leute angesprochen haben, war für mich, wie das erste Mal Mönche nach Ulm gekommen sind, tibetische Mönche, die dann in der damaligen Buchhandlung Eichhorn, die es leider nicht mehr gibt, eine Woche lang ein Sandmandala gestreut haben. Und das war damals noch nicht sehr bekannt und verbreitet. Ja, ja. Und es war ein reger Zulauf. Also die Leute konnten ja den ganzen Tag über kommen, zuschauen, sich hinsetzen, meditieren oder auch Fragen stellen in die Pausen. Also da, glaube ich, haben wir viele Leute erreicht damit. Das da haben wir auch wirklich schön geschmückt gehabt, draußen über Gebetsfahnen und bemalte Steine mit Mantras. Und also das hat sehr viel Aufsehen erregt. Das war eins, wo ich denke, das ist ein bisschen im Gedächtnis blieben. Und das andere ist, dass für mich ist das schon auch ein Highlight, dass, und ich glaube, da haben wir nicht unwesentlich dazu beitragen in unserer Region, dass die Flagge immer bekannter wird. Dass Ulm mit 3 Flaggen dabei ist zum Beispiel und heuer auch wieder, tollerweise, wegen der Baustelle vorm Sinedom, ist ja so eine schöne Verkehrsinsel, wo sich immer alles staut und da stehen wir dann. Also, und da kommt keiner dran vorbei, dass er nicht mal schaut, was machen denn die hier oder so. Ja, und das weitet sich ja immer mehr aus. Also das geht nach Langenau, wo jetzt schon Geschäfte mitmachen. Und das ist schon unsere Arbeit, die wir gemacht haben.
Ja.
Und die Tibet-Flagge, also wir kommen ja später nochmal drauf zurück, aber ganz kurz, diese U20-Geschichte ist ja fast überall in den Medien gewesen, hat dazu geführt, dass die Flagge nicht nur jetzt für Tibet steht, sondern insgesamt für Widerstand. Also, dass das auch Sportlern mittlerweile ein Begriff ist. Die Tibet-Flagge, was ist das, was machen die da? Und so wird es immer populärer und durch diese Berichterstattungen, wo ja dann auch immer in den Medien Links, Hintergründe, sind es immer mehr Menschen, die sich darüber informieren und immer mehr wissen. Und das ist ja mit auch unsere Aufgabe, das Thema Tibet warm zu halten. Weil wenn wir das nicht machen würden, und das betont auch der Dalai Lama immer wieder, kein Mensch würde mehr von Tibet überhaupt reden. Wenn das nicht international, und immer hören wir ja international zu Tibet Support Groups, nicht immer wieder, wie ein Nadelstich, immer wieder Thema werden würde, dann wäre das lang von der Tagesordnung weg.
Ja, das heißt, euer Merkmal oder beziehungsweise Ziel vor allem liegt darin, die Problematik ständig irgendwo im Bewusstsein zu halten, die aktuelle Situation aufzuzeigen, um einfach den Menschen auch verständlich zu machen, was da überhaupt los ist, wie die Zusammenhänge sind und dann einfach an der Stelle zu versuchen, das ein oder andere Gute zu tun oder auch mal einzelnen Menschen irgendwo zu helfen, die dort in großen Schwierigkeiten sind. Also das ist auf jeden Fall so, was letztlich eure Tätigkeit dann auch ausmacht. Und wie ist das? Habt ihr irgendwie zu anderen außerhalb der Regionalgruppe, irgendwelchen Gruppen dann irgendwo noch Bezug oder irgendwie auch Leute, die euch irgendwie vielleicht in einer Weise unterstützen, vielleicht sogar auch finanziell oder in irgendeiner Weise mit euch auch kooperieren? Also gibt es irgendwie andere Verbände, Gruppen, mit denen ihr da auch in dem Zusammenhang irgendwo arbeitet oder seid ihr auch gerade, was so eben das Engagement angeht, ziemlich auf euch allein gestellt?
Ja, ich hatte vorhin schon von den Regionalgruppentreffen gesprochen, aber das ist
Ist ja intern. Du hast
das, ich meine drüber hinaus. Irgendwelche anderen Gruppen, irgendwie, was weiß ich, Amnesty International, keine Ahnung. So irgendwie andere Gruppen, die sich mit Menschenrechten auch befassen.
Ja, mit denen haben wir schon zusammengearbeitet, aber die Zielsetzung von Amnesty ist eigentlich eine andere. Unsere ist politisch und zielt eigentlich auf die allgemeine Situation. Amnesty geht auf Einzelpersonen.
Oh ja.
Ja.
Das heißt, bei euch geht es um die ganze Sache, um das Politische, um das Volk und nicht bloß auf das einzelne Wohl von Einzelnen, wo man irgendwo jemanden...
Aber wir kooperieren immer wieder mit Gruppen, also vom Ulmer Netz, das ist ja mittlerweile ziemlich gut aufgestellt.
Ja. Wir haben jetzt auch bei den Friedenswochen mitgemacht, letztes Jahr, da hatten wir auch 3 Veranstaltungen organisiert und sind auch heuer wieder dabei oder beim Allerweltsfest sind wir also auch dabei.
Also ihr seid dann in andere ähnlich oder beziehungsweise auch mit sozialem Engagement, würde ich mal sagen, Initiativen und Gruppen mit gut eingebunden. Also ihr seid jetzt nicht ganz allein und es gibt immer wieder auch Austauschpartner und Ansprechpartner oder auch irgendwo Bereiche, wo ihr dann Überschneidungen mit anderen habt, die euch dann auch vom einen oder anderen auch unterstützen. Das heißt, ihr seid da nicht ganz allein auf weiter Flur. Wie ist denn das eigentlich in Bezug auf Engagement politische Parteien? Gibt es dann in irgendeiner Weise auch Aktivität oder ist das, also wie schaut das eigentlich aus?
Wir hatten verschiedentlich Abgeordnete angeschrieben zu irgendwelchen Themen und das mit wechselndem Erfolg. Mhm. Ja, es war früher mal so, dass die Oppositionspartei uns eigentlich immer zugestimmt hat, während die von Regierungsparteien die Antworten zwar höflich, aber eben nicht sehr folgenreich oder nicht sehr spektakulär waren für uns. Ja. Es ist mir auch schon passiert, dass ich Abgeordnete angeschrieben habe und habe 0 Antwort bekommen.
Also jetzt in der Region oder drüber hinaus?
Das war in der Region jetzt mit unbeantworteten. Ja.
Ich frage deshalb, weil ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man jetzt gerade höher denkt oder in Regierung, in die Bonner Richtung, dass natürlich dort wahrscheinlich auch die Problematik besteht, dass die Regierung einerseits natürlich mit China schon aus wirtschaftlichen Erwägungen gute Beziehungen aufrechterhalten will und muss und auf der anderen Seite natürlich die Menschenrechtsproblematik da ist und das wahrscheinlich alles sehr, sehr schwierig unter einen Hut zu bekommen ist. Aber ich denke hier, wenn man in der Region denkt, dann ist ja diese politische Verantwortung noch relativ weit weg
eigentlich. Ich meine, da gibt es ja in Berlin dann die Geschäftsstelle und da gibt es durchaus Kontakte zu Abgeordneten, zum Tibet-Kreis, Gesprächskreis des Bundestages,
zum Auswärtigen Amt.
Zum Auswärtigen Amt, zu Regierungsmitgliedern. Also da sind dann schon Kontakte da.
Mhm. Ja.
Aber das ist dann irgendwie eine Ebene höher.
Ja,
verstehe. Über den Regionalgruppen. Das ist dann der Gesamtverein.
Okay. Ja, welche Möglichkeiten habt ihr sonst in irgendeiner Weise? Also ihr informiert, habt ihr gesagt, ihr publiziert, ihr seid auf Messen und auf, Messe ist ja auch, die Allerweltsfest ist ja auch wie eine Messe. Das heißt, ihr macht dann im Prinzip Infostände, ihr schreibt Publikationen, veröffentlicht die oder wie...
Du meinst, wie wir uns präsentieren in der Öffentlichkeit?
Also, genau.
Das ist zum einen durchaus Infostände, wobei wir das jetzt nicht mehr so machen, dass wir uns, haben wir früher gemacht, dass wir uns in die Fußgängerzone gestellt haben mit unserem Standerl und alle einen großen Bogen rummachen, weil einfach so viel in der Richtung passiert. Und mittlerweile haben wir dazu übergegangen, dass wir uns gerne an Veranstaltungen dranhängen, wenn zum Beispiel Blickfang was aus diesem Kulturkreis macht, dann können wir da jederzeit einen Infostand machen. Dann haben wir schon mal viele Leute, die mit der Thematik schon ein bisschen vertraut sind und dann können wir kommen. In der Form machen wir eigentlich Infostände.
Bei Veranstaltungen.
Ja, bei Veranstaltungen, dass wir uns mit dranhängen praktisch. Weil wir eben auch so wenig Leute sind. Ja. Du kannst nicht ständig dann alle.
Und sehr wichtig ist uns, das ist für dich jetzt vielleicht nicht so bekannt, weil du uns oder mich das erste Mal siehst, ist unsere Zusammenarbeit mit Radio Free FM. Mhm. Ja. Da haben wir also eine sehr schöne Plattform, aber wir machen nicht nur die Sendung Plattform, sondern wir sind auch mehrmals im Jahr im Weltfunk präsent.
Genau, der läuft, glaube ich, immer am Donnerstag. Alle ja. 4 Wochen ist das, glaube ich, ungefähr.
Jetzt machen wir alle 2 Monate.
2 Monate,
ja. Mal, ja. Mhm. Weil wir schon festgestellt haben, gell, das ist ganz schön knackig, sowas vorzubereiten. Also das muss ja hieb- und stichfest sein und gut recherchiert. Und so, dass wir gesagt haben, also wenn wir das mit längerfristig machen wollen, dann sagen wir alle 2 Monate und dann machen wir es aber auch. Also da kannst du vielleicht noch was sagen dazu, auch zu den Themen, was wir da eigentlich so bringen, wer uns noch nie gehört hat, wann die nächste Sendung ist und so.
Ja, im Weltfunk haben wir einmal Sendungen konkret zur Politik in Tibet. Wir haben aber auch schon beleuchtet das Verhältnis von Deutschland zu Tibet, also die deutsche Tibet-Politik oder die Geschichte Tibets oder Tibet-Land und Leute oder Panchen Lama zum Beispiel. Das wird dann im April, war das immer ein Thema, weil er da Geburtstag hat. Die Rede ist von dem verschwundenen Jungen. Ne? Und oder
tibetischer Buddhismus
haben wir auch schon, oder über das Losar-Fest, das ist ein tibetischer Neujahrsfest. Das letzte war Seidenstraße. Und dann hatten wir die Interviews mit Golob Chikme, dem freigelassenen, dem ehemaligen politischen Gefangenen, der in Ulm einen Vortrag gehalten hat. Und das andere Interview in Radio Free FM war mit dem Bruder des Dalai Lama und seiner Frau.
Das war ja auch dann
Ende letztes Jahr.
Auf den Seiten des Radios ganz groß publiziert und war ja auch dann das ausführliche Interview. So, Stichwort Interview. Wir haben bereits wieder 21 Minuten hinter uns. Deshalb denke ich, ist Zeit, wir spielen eine Musik. Und Sonja, du hast Musik mitgebracht und wolltest da, glaube ich, auch kurz den Zusammenhang, waren wir gerade dann eben Hubert von Geusern spielen, wie da der Zusammenhang zum Tibet das darstellen oder erläutern?
Ja, also anfänglich hat man vielleicht, fragt man sich, wieso Hubert von Geusern überhaupt mit Tibetern Musik macht, wie kommt der da dazu? Und er hat auf einer Reise in Tibet eben die Verhältnisse kennengelernt und es war ihm dann ein Bedürfnis. Dann ist er nach Dharamsala gereist, wo die Gruppe Tipa ansässig ist. Dharamsala, Nordindien, wo der Dalai Lama lebt. Und Tipa ist, vom Dalai Lama gegründet, zu dem Zweck, dass die tibetische Musik erhalten bleibt. Also es wird alles gesammelt, was da noch vorhanden ist, und Tipa spielt es praktisch. Und Hubert von Geusern war dann sehr angetan von der Musik, er ist ja sehr experimentierfreudig und hat dann eben diese CD produziert und die heißt In Exile.
So, da hören wir jetzt rein. Hier ist Hubert von Geusern in der Plattform. Radio Free FM mit der Plattform. Unser Thema ist heute Tibet und meine Gäste von der Regionalgruppe Ulm, Neu-Ulm, sind Sonja Putz und Bernd During. Wir haben über den Verein, alles was eben der Verein tut, wie er organisiert ist, so jetzt im ersten Block schon besprochen, ein bisschen Neues erfahren. Wir haben gerade in der Pause besprochen, dass wir doch einen kurzen Überblick vielleicht geben wollen, wie eigentlich aktuell in Tibet die Situation ist. Wahrscheinlich nicht jeder, der so sich mit dem Thema eng befasst, weiß wahrscheinlich natürlich, Chinesen sind irgendwo an der 1910 mal ins Land eingefallen und es gab Volksaufstände, es gab eine sehr, sehr wechselvolle Geschichte. Im Endeffekt irgendwo sind die Menschen auf jeden Fall unfrei und geben wir einfach einen kurzen Überblick, denke ich, für diejenigen, die Leute, die nicht so genau wissen, was eigentlich Sachstand ist.
Ja, da ist zu sagen, die Tibeter waren, Tibet zunächst einmal als Land ist besetzt worden 1951 von der chinesischen sogenannten Volksarmee. Im Verlauf wurde Tibet 1965 zerteilt. Es gingen ungefähr 2 Drittel des Landes, die Provinzen Amdo und Kham, an China, wurden also Bestandteil schon bestehender chinesischer Provinzen. Und nur um Lhasa herum und das Hochland, immer noch ein sehr großes Stück Land, Das nennt sich jetzt Autonome Region Tibet und ist ebenso unter chinesischer Herrschaft.
Wie viele Tibeter gibt es denn eigentlich? Versuchen wir da einfach da vielleicht eine Größenordnung.
Das sind jetzt ungefähr 2 Millionen, die übrig geblieben sind von ursprünglich über 6 Millionen.
Und von der Fläche, die ihnen verbleiben, wie groß ist das ungefähr?
Es würden Mitteleuropa würde also gut nach Tibet hineinpassen. Mitteleuropa schon sehr, sehr weit genommen. Und davon ist ungefähr, also ein gutes Drittel ist jetzt übrig geblieben. Die Tibeter selbst werden eigentlich sehr zurückgedrängt und ihre Kultur wird zurückgedrängt unter dem Deckmantel eigentlich der wirtschaftlichen Entwicklung, der Landesentwicklung. Es ist heute so, dass die tibetische Sprache neu reguliert wurde von einer chinesischen Behörde. Die Ortsnamen sind auf Chinesisch, wobei es aber 1980 noch keine Landkarten gab, wo die chinesischen Ortsnamen zu lesen waren. Also wenn ein Tibeter, der heute nicht Chinesisch kann, durch das Land reisen würde, der könnte sich unter Umständen gar nicht orientieren.
Das heißt, der chinesische Einfluss ist an allen Ecken und Enden.
Der chinesische Einfluss ist an allen Ecken und Enden da. Mhm. Es wurden ungefähr 4 Millionen Chinesen, Han-Chinesen in Tibet angesiedelt.
Vielleicht mal grundsätzlich, was ist denn das Interesse von China an dem Tibet? An Tibet ist da irgendwo Rohstoffe, wertvolle Sachen in der Erde, sind irgendwelche...
andere Aspekte. Also einmal ist es natürlich hochwillkommen als Pufferstaat. Und zum anderen sind sehr wertvolle Rohstoffvorkommen da. Also Uran zum Beispiel, Riesenvorräte und seltene Erden. Das ist ja das, was heutzutage für die Digitalisierung gebraucht wird. In jedem Chip, in jedem Halbleiter ist Silizium drin. All diese Dinge werden gebraucht und China beutet die aus und exportiert sie. Exportiert sie zum Teil so, dass in anderen Ländern die Herstellung, der Abbau und die Verarbeitung seltener Erden eingestellt wurde, weil es sich nicht mehr lohnt. Also China operierte auch noch mit Dumpingpreisen. Ganz schlimm war am Anfang der Holzabbau. Die haben Riesenmengen Holz eingeschlagen dort. Und erst als sich die Auswirkungen auch durch Hochwasser am Yangtze-Kiang, also im chinesischen Gebiet, gezeigt haben, hat man begonnen, das zu bremsen. Ein anderer Aspekt ist, es ist ein riesiges, menschenleeres Land und es werden nicht nur Bodenschätze abgebaut, sondern es wird auch radioaktiver Abfall dort gelagert. Also sehr viele Atomzentren, auch Waffenforschungszentren befinden sich in Tibet, in Gegenden, wo eben keiner hinkommt. Und damit nicht doch jemand versehentlich hinkommt, hat man jetzt auch die Nomaden sesshaft gemacht, zwangsweise.
Das heißt, und da muss man dazu sagen, unter dem Deckmantel des Umweltschutzes, was so pervers ist, Nomaden, die seit Tausende von Jahren das genau richtig machen, dass dieses dünne Gras und so weiter eben nicht vernichtet wird, das, also ohne Spuren zu hinterlassen, haben die das Land über lange, lange Zeit hervorragend bewirtschaftet. Und jetzt heißt es, die Nomaden würden die Umwelt zerstören. Was das eine ganz kurz dazu. Natürlich steigt die Fleischmengenanforderung immens, ja, weil Chinesen essen sehr gerne Fleisch und die Nomaden wurden erst angehalten, die Herden immer mehr zu vergrößern, weil viel mehr Fleisch benötigt wurde. Dann ist man dahinter gekommen, dass man bei der speziellen Ziege, die viele kennen diese Pashmina-Schals, das ist ja von Ziegenhaar, ganz feines Ziegenhaar, dann wurden praktisch diese Ziegen dort eingeführt und das ist katastrophal, weil die nicht wie vorher die Yaks das abzupfen, sondern nämlich alles ausreißen. Und dann wächst wirklich nichts mehr. Dann wurden die Weidegründe eingezäunt. Ja. Ja, das war das Nächste. Das heißt, die haben mit ihren Herden gar nicht mehr, wie es vorher ja üblich war, immer wieder wechseln können, sondern die sind auf einem Platz geblieben, wo dann natürlich nichts mehr gewachsen ist. Und das haben wir dann zum Anlass genommen zu sagen, also das können wir nicht mehr verantworten der Umwelt gegenüber. Nomaden müssen sesshaft werden. Und diese Aktion ist fast abgeschlossen, kann man sagen. Und was das heißt, das kann man eigentlich nur erahnen und vergleichen mit dem Schicksal der Indianer, die in irgendwelche Reservate gepfercht worden sind, weil so geht es jetzt den Nomaden in Tibet, die in irgendwelche Betongaragen, da werden Siedlungen gebaut. Also wirklich, man muss sich so einen Betonblock vorstellen, wo die dann hausen dürfen und nichts mehr zu tun haben. Ich meine, das sind ihre, ja, was machen die Leute dann? Also der Alkoholkonsum steigt drastisch und die Menschen verwahrlosen immer mehr, weil sie ihrer ursprünglichen Kultur beraubt sind. Und das wiederum kann man dann mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ja, also die Tibeter, das ist ein richtig kulturloses Volk, die benehmen sich ja wie Tiere. Ja.
Dann habe ich auch auf euren Unterlagen entnommen, dass Bauten zerstört wurden, eine Siedlung, eine namhafte ist zerstört worden, Menschen sind vertrieben worden. Ja. Wollt ihr dazu noch ein paar Worte irgendwas sagen?
Ja, das ist ganz wichtig. Ich meine, da haben wir auch große Aktionen gestartet dazu, immer wieder mit Satellitenaufnahmen und so weiter. Und zwar geht es da um die Klosteranlage Larunga, die die chinesischen Machthaber ein großer Dorn im Auge war, das ist bis zu 50.000, glaube ich, war das mal, gell, angewachsen. Also aus einem Kloster, wo sie immer mehr, muss man sich vorstellen, Hütten und nochmal Hütten und nochmal Hütten entwickelt haben, wo immer mehr Menschen hingekommen sind und nicht nur Nonnen und Mönche, sondern auch Laien, die einfach den tibetischen Buddhismus studieren wollten. Und dann ging es weiter, dann sind viele junge Chinesen gekommen, um den tibetischen Buddhismus zu studieren. Und das ist also immer größer geworden. Und auf einmal hat es geheißen, ja, aus Sicherheitsgründen kann man das jetzt nicht mehr dulden und das muss jetzt drastisch reduziert werden. Und es wurden dann also insgesamt, ich habe mir die Zahl gestern nochmal rausgesucht, also was belegt ist, ich meine, die Informationen haben ja immer etwas schwierig zu bekommen, aber es belegt sind 4.825 Nonnen und Mönche, die da vertrieben wurden, die nicht mehr zurückkehren dürfen, die keine Heimat und nichts mehr haben. Und ganz neu ist, die haben jetzt am Rande dieser Klosteranlage Check-ups aufgebaut mit Magnettüren, also ganz Hightech-mäßig, wo permanent kontrolliert wird, wer rein darf. Also das, sage ich mal, so wie früher ein Kommen und Gehen überhaupt nicht mehr möglich ist. Und es wird permanent kontrolliert, um das zu verhindern, dass das wieder größer wird. Es wurden auch, die sind über Nacht mit Bulldozer gekommen und haben das niedergewalzt. Dann haben die Mönche und Nonnen schon angefangen, selbst abzureißen, um das Baumaterial wenigstens zu sichern, um vielleicht später das wieder aufbauen zu können, damit nicht alles kaputt ist. Also das war das eine, das war Larunga, aber das ist, ja, es ist durch die Welt gegangen, aber wie in den meisten Fällen lässt sich China da nicht besonders beeindrucken.
Ja, und auch bei uns habe ich eigentlich den Aufschrei in der Presse vermisst.
Ja, auch das.
Mhm. Ja.
Das wäre auch so ein Punkt, wer berichtet als das überwiegend Ausland? Ich glaube, inländische Journalisten, wenn es dann überhaupt welche noch in Tibet gibt, haben es schwer wahrscheinlich. Unter der
inländische Journalisten?
Dort, oder gibt es das?
Gibt es nicht.
Gibt es gar nicht.
Gibt es gar nicht.
Gibt es gar nicht.
Es gibt ein paar Blogger und auf die kommen wir nachher noch zu sprechen. Ja. Ansonsten, es gibt das Radio Free Asia. Die erfahren schon immer wieder etwas, also sehr viel Buschfunk wahrscheinlich auch, ja. Und wirklich, wirklich nachprüfbar sind die Dinge eigentlich nicht. Aber ab und zu wird auch mal ein chinesischer Funktionär zitiert, der seine Zahlen stolz abliefert, wie viele Leute da vertrieben worden sind.
Ja. Und dann gibt es ja noch die Exil-Tibeter, die dann auch in aller Welt, glaube ich, eben auf die Situation, auf die Probleme aufmerksam machen.
Ja.
Könnt ihr vielleicht da ein paar Worte dazu sagen? Es gibt ja auch eine Exilregierung, wo die sich befindet und was die auch tun kann oder tut. Vielleicht da können wir ein paar Worte erläutern.
Es gibt eine tibetische Exilregierung in Dharamsala in Nordindien, also auch am Wohnsitz des Dalai Lama. Früher war der Dalai Lama weltliches und geistliches Oberhaupt der Tibeter. Und das hat er, ich glaube 2011, hat er die politische Führung abgegeben, sodass sich in Tibet jetzt auch eine Demokratie entwickeln konnte. Also nicht in Tibet, sondern für die Exil-Tibeter, muss man sagen. Ja? Also mit Abgeordneten, mit einem Parlament, mit einem wählbaren, gewählten Ministerpräsidenten. Und da wählen jetzt die in aller Welt verstreuten Exil-Tibeter. Die bestimmen dann ihre Exilregierung.
Was kann die Exilregierung noch für das Land tun? Ich nehme an, ich meine auch relativ wenig aus informieren und die Welt quasi auf die Lage aufmerksam machen, wahrscheinlich recht wenig. Praktische Einflussnahme auf die chinesische Regierung wird man keine haben.
Nein, auf die Nein, ja. Ganz nein. Bestimmt nicht.
Es gab Gespräche, sino-tibetische Gespräche, aber die wurden dann eingestellt, auch von Seiten der Tibeter, die gesagt haben, es bringt nichts. Ja. Also gerade der Kelsang Gyaltsen, der auch schon einige Male in Ulm war zu Vorträgen, der hat aufgehört, seine Arbeit in diesem Gesprächskreis.
Arbeit, also resigniert mehr oder weniger,
resigniert, kann
man das so irgendwo dann ausdrücken. Ja. Das heißt, das ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, ich glaube, wenn man an Tibet denkt, man denkt trotzdem aber sehr viel oder sehr oft oder in der Verbindung mit der Thematik an den Dalai Lama. Das heißt, das ist eine Persönlichkeit, glaube ich, die in aller Welt ja geachtet ist und ich glaube, von der die Chinesen auch einen gewissen Respekt haben, weil er eben gerade in aller Acht, Respekt im Sinne von, wenn er irgendwo auftritt und eine Regierung zum Beispiel sich mit ihm trifft, dann ist die chinesische Regierung schon sauer. Das heißt, dass man doch ihm eine gewisse Bedeutung beimisst.
Vielleicht haben irgendwelche Chinesen Respekt vor dem Dalai Lama, aber die chinesische Regierung, die Partei garantiert nicht. Sie bezeichnen ihn als Wolf im Schafspelz. Sie verbieten den Tibetern, ein Bild von ihm zu haben. Sie haben neulich die Firma Daimler-Benz ganz scharf angegriffen, weil sie sich erlaubt hat, ein Dalai Lama-Zitat zu einem Werbefoto zu verwenden. Also da Dalai Lama ist für China irgendwie das rote Tuch.
Es gab ja auch mal eine außenpolitische Verstrickung, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, er war bei Angela Merkel einmal geladen und zu Gast, und das hat ihn empfangen. Und anschließend hatten die Chinesen dann doch einen gewissen Unwillen zumindest
formuliert. So ist es, ja. Und das wird eigentlich immer stärker, dieses chinesische, ich möchte jetzt mal sagen, Schultern breit machen oder dieses sich aufblähen. Sie wollen ihren Einfluss immer mehr stärken und die chinesischen Maßnahmen, zum Beispiel jetzt das Projekt Neue Seidenstraße, das sind alles Dinge, die geeignet sind, die wirtschaftliche Macht der Chinesen zu erhöhen.
Nicht zu vergessen die Konfuzius-Institute. Da werden wir übrigens in unserer nächsten Weltfunksendung drüber reden, wie sie auch versuchen, über die Universitäten, über Kulturkreise immer mehr Einfluss zu nehmen auf die Meinung.
Ja, ich denke, ein Thema, etwas, das wir heute gar nicht alles in einer Stunde beackern können, aber wir spielen mal wieder zwischendurch Musik und dann kommen wir natürlich auch auf das Thema Flaggen, Samstag, die ausgehängt werden, zu sprechen und natürlich in dem Zusammenhang auch ein bisschen noch, was eben mehr damit auf sich hat. Nein, auf jeden Fall, wir spielen einen Titel. Ich habe was ausgesucht und zwar diesmal liegt drin von einer Band, das sind Sons of Jim Wayne, der vierte Titel und der heißt Katrina, nicht Katrina, ja, Katrina, Katrina heißt du. Na gut, hören wir ihn an und in circa 2 Minuten 30 sind wir auch wieder da. Und es ist immer noch die Plattform, nicht die Country, irgendwas, Time, irgendwas, was sich sogar ein bisschen country-mäßig anhört, also Plattform weiterhin. Und wir sprechen über das Thema Tibet, über die Flaggenaktion auch gleich, die am kommenden Samstag stattfindet. Meine Studiogäste sind Sonja Putz und Bernd Turing von der Regionalgruppe Ulm der Tibet-Initiative. So, jetzt haben wir über die aktuelle Situation, die Probleme, die eben im Land bestehen, gerade schon einiges Neues oder einiges erfahren. Jetzt hatten wir als Aufhänger, und das ist ja auch der Grund, dass eben heute da seid, schon gesagt oder angesprochen, Flaggenaktion, große Aktion jetzt am kommenden Samstag. Und du sagtest, sondern ich glaube, Ulm hängt an drei Stellen dann auch mindestens eine Tibet-Flagge aus. Und ja, jetzt wollen wir natürlich erklären, was es damit auf sich hat. Und ihr habt euch auch die Mühe gemacht, zu beschreiben, was eigentlich auf der Flagge alles drauf ist, die ganze Symbolik, die dahinter ist. Dann sprechen wir noch darüber jetzt.
Ja, fangen wir an. Warum 10. März? Warum haben wir genau diesen Tag für diese Flaggenaktion gewählt? Das hat einen ganz bestimmten Grund, und zwar um den 10. März 1959 war ein großer Volksaufstand in Lhasa von den Tibetern, die damals fürchteten, dass der Dalai Lama entführt werden sollte und ihn geschützt haben in seiner Sommerresidenz in Norbolinka. Da sind tausende Menschen dann rund um diese Residenz gestanden, um ihn abzuschirmen. Und ihm gelang dann in all diesem Tumult die Flucht. Und eben seit März 1959 ist der Dalai Lama im indischen Exil. Und 10. März, das war, ob Zufall oder nicht, immer wieder um diese Zeit kam es zu Volksaufständen. Also 1989 hat sie erneut unsere Massenproteste entwickelt, immer mehr, und ist dann um den 10. März eskaliert. Es wurde dann auch damals das Kriegsrecht ausgerufen, weil das so... Das war 89.
Das wurde ganz brutal niedergeschlagen, dieser Aufstand. Und das war dann auch das Jahr, in dem die Tibet-Initiative gegründet wurde.
Mhm. Ja. Aufgrund dieser Niederschlagung.
Von Tibetern und von Deutschen. Mhm. Ja, von Exil-Tibetern und Deutschen.
Ja, das ist vielleicht ein ganz sicherer Punkt, dass wir den noch als Bezug auch haben.
Mhm.
Ja.
Genau. 2008, um den 10. März, wieder im Vorfeld von den Olympischen Spielen, kam es zum nächsten Aufstand, der auch wieder brutal niedergeschlagen wurde. Also das war der bisher letzte. Und ganz klar ist, in Tibet ist diese Flagge verboten. Du wirst sofort eingesperrt, wenn du diese Flagge hisst. Mhm. Was sehr oft, also ich würde sagen mittlerweile nicht mehr sehr oft, aber immer wieder geschah, dass einfach Tibeter die Flagge hochhalten, wissen, was ihnen passiert und dennoch das machen. Ja, auch im Zuge von den Selbstverbrennungen ist immer wieder die Flagge dabei. Ja, und so haben wir gesagt, ja, wenn man die in Tibet nicht zeigen darf, dann machen doch wir das um den 10. März. Und so ist diese Flaggenkampagne entstanden, am Anfang mit ein paar Städten. Ja, ich weiß gar nicht mehr wie viele, ich glaube 16 oder was im ersten Jahr waren. Und mittlerweile, also jetzt sind wir wieder bei Verbrieften um die 360, habe ich gelesen, gestern aktuelle Zahlen, Städte und Gemeinden, die mitmachen.
Aber das ist dann nur in Deutschland und also diese, keine über die Ländergrenzen oder der Bundesrepublik.
Genau. Diese Zahl gilt nur für Deutschland, aber Frankreich, Österreich und Tschechien
machen mittlerweile
auch mit. Da wird also auch landesweit geflaggt.
Mhm.
Das ist ein Punkt, den wir vorher vielleicht noch hätten ansprechen können. Gibt es dann auch vergleichbare Gruppen wie eure, also auch die Tibet-Initiative in England, Frankreich oder in anderen Ländern? Das ist also nicht ganz nur auf Deutschland
begrenzt. Es gibt ein internationales Tibet-Netzwerk und darin ist die TIT, also die Tibet-Initiative Deutschland, aktives Mitglied.
Gut, dann haben wir das auch erklärt. Mhm. Ja, also jedenfalls, die Flagge ist im Land selber verboten. Jetzt könnte man natürlich sagen, es ist doch eigentlich nur eine Flagge. Mhm. Natürlich steht immer eine Flagge für irgendeine gewisse Identifikation, für eine gewisse politische Äußerung, Haltung. Ja, aber trotzdem, dass das so ein
Problem ist. Dass das so einen Aufstand macht.
So drum. Eben, genau.
Ja. Ja.
Da muss man sich die Symbolik
ein bisschen anschauen. Muss man sich schon wundern. Mhm. Ja, die Symbolik der Flagge ist eigentlich weniger politisch, sie ist eigentlich philosophisch-religiös. Mhm. Ja.
Wollen wir ein bisschen, ich habe vorher im Vorgespräch ja schon ein bisschen gelernt, ihr habt so ein bisschen, was man auf der Flagge sieht, was das bedeutet, wollen wir ein bisschen erläutern. Man sieht jetzt natürlich im Radio nicht die Flagge, aber ich denke, wenn man jetzt die im Internet irgendwo sucht, wird man unter dem Begriff Tibet-Flagge
sie auch finden. Wenn man sich eine Flagge vorstellt, dann ist das ein liegendes Rechteck. Mhm. Ja. Und von der Unterkante dieses Rechtecks aus geht ein gleichschenkliges Dreieck nach oben. Mit der Spitze liegt es genau in der Mitte dieses Rechtecks, also ein weißes Dreieck zunächst mal. Auf dem Dreieck sitzt eine aufgehende Sonne, die symbolisiert also Wohlstand und Wohlergehen. Und um die Sonne herum sind 12 Streifen, rot und blau, immer abwechselnd. Die haben die Bedeutung, oder es wird ihnen die Bedeutung zugeschrieben, dass sie die 6 Stämme symbolisieren, aus denen im 7. Jahrhundert die Nation Tibet geformt wurde. Ja, und jetzt schauen wir uns das Dreieck an. Das ist natürlich nicht mehr weiß, sondern es sind 2 Schneelöwen, eigentlich Schneeleoparden zu sehen, die einander zugewandt sind und die tragen in ihren Klauen oder in ihren Pfoten 2 Symbole. Einmal das Juwel. Da kannst du vielleicht jetzt Näheres dazu
das
sagen.
Das Juwel bezeichnet man im Buddhismus generell die 3 Aspekte, nämlich Buddha, Dharma und die Sangha. Also Buddha als Person, der gezeigt hat, dass man als Mensch aus diesem Kreislauf aussteigen kann. Dann Dharma, die Lehre, die dazu führt, dass man aussteigen kann. Und Sangha, die Gruppe der Übenden, die sich gegenseitig unterstützt, um irgendwann aussteigen zu können. Also das ist die tragende Symbolik für Buddhismus überhaupt. Nicht nur für den tibetischen Buddhismus. Ja. Der Juwel, genau.
Ja. Und das zweite Symbol, was drin ist, das ist das Symbol Yin und Yang. Das sind also die Gegensätze, die sich miteinander versöhnen. Die Welt besteht ja aus Gegensätzen, die irgendwie miteinander versöhnt sein müssen. Um die ganze Flagge herum, um das Rechteck herum, ist dann noch ein gelber Streifen, ein gelber Rand, auch der steht für Wohlergehen und Wohlstand. Und ist aber zur wehenden Seite hin offen, weil diese Seite abgenutzt wird durch Wind und Wetter. Und deshalb wollte man dieses Symbol da nicht beschädigt sehen. Soweit also zur
Und das weiße Dreieck steht noch für die Schneeberge.
Ja.
Genau.
Ja. Das ist eine sehr bergige Landschaft, glaube ich.
Genau.
Was jetzt erhalten ist, ist eine Hochfläche von auf ungefähr 4000 Meter, meiste, mit Rändern, die dann nochmal 3 bis 4000 Meter höher sind.
Ja.
Und trotzdem ist es eigentlich nicht nur ein Land von Eis, sondern irgendwie gibt es auch Bananenstauden und Wälder. Ja. Also es ist sehr vielfältig.
Weil die Hörer vielleicht das auch wissen, und ihr wart beide ja schon vor Ort. Ne? Also ihr könnt, nein, Sonja
noch nicht? Ich war noch nicht vor Ort.
Ich war auch noch nicht in Tibet, sondern ich war in Indien, in Ladakh.
Ah ja, ja.
Kulturkreis ist der gleiche, aber geografisch ist es dann schon nochmal etwas anders.
Ja. Ich war an der Grenze, also in Dharamsala, wo die Exilregierung ist, und in Nepal, also immer umzingelt. Aber in Tibet war ich nicht. Ich habe mir geschworen, ich gehe da nicht rein, solange das kein freies Land ist, weil ich möchte das gar nicht finanzieren. Also es kostet alles ein Schweinegeld, das wiederum den Chinesen zufließt. Und zum anderen glaube ich, dass ich mittlerweile gar kein Visum mehr bekommen würde. Also wenn man mal bei Regionalgruppe unter Kontakt als Sprecher drinsteht, dann schaut es schlecht aus mit dem Visum. Aber ich möchte auch gar nicht rein, solange die Verhältnisse so sind. Also fahre ich lieber nach Dharamsala, wo die Exilregierung ist.
Ja. Kommen wir nochmal zur Flagge zurück. Also die Flagge wird dann einen kompletten Tag hier an ausgewählten Standorten von Gruppen ausgehängt, die also sich da beteiligen. Vielleicht sagt man nochmal ganz kurz, wo sie hängt.
Das ist jetzt nicht ganz richtig. Deswegen haben wir das Glück, das ist ein Samstag. Dann muss die schon am Freitag gehisst werden und die hängt bis zum Montag.
Ah, okay. Das ist nicht nur der eine Tag,
also man hat Zeit genug, sich die Flagge mal anzuschauen. Also zum einen Ulm wegen der Baustelle. Normalerweise sind die immer am Bahnhof gehängt, also vor dem Bahnhof. Aber seit die Baustelle ist, seit letztem Jahr, hängen drei Flaggen auf der Verkehrsinsel vorm Sinnedom. Und in Neu-Ulm hängt die Flagge vorm Rathaus, wo auch unsere Demo beginnen wird. Auf die gehen wir jetzt auch gleich mal ein. Mhm. Samstag, 11 Uhr Vormittag, vorm Rathaus Neu-Ulm. Und wir bewegen uns dann über die Herdbrücke rauf Richtung Weißhauptmuseum, hinten rum zur VH, die auch flaggt. Also wir gehen dann praktisch so rum an alle Stellen, die mitmachen bei dieser Aktion.
Von der VH
zum Green Ocean.
Green Ocean,
dann gehen wir zu Früh FM.
Ja.
Dann gehen wir weiter zu unserem Tibetbaum.
Zum Weltladen.
Weltladen.
Und dann zum Tibetbaum.
Ja. Genau. Und dann vorher zum Sinnedom.
Ja.
Und die Schlusskundgebung wird dann am Hans und Sophisch. Kundgebung ist ein bisschen übertrieben. Also Schlussmahnwache wird sein am Hans und Sophisch Schollplatz ungefähr.
Von 13 bis 13.30 Uhr.
In der Zeit stehen wir dann.
13.30 Uhr ist dann Schluss.
Genau. Genau.
Und wer jetzt da mitmachen möchte oder hinkommen möchte, der darf euch natürlich gerne
auch unterstützen.
Wir würden
uns sehr freuen, wenn sich Leute angesprochen fühlen und mitgehen würden. Ja, das ist jetzt mal das, was als nächstes ansteht.
Mhm. Und also auf jeden Fall, das sind diverse Aktivitäten, die wahrscheinlich im ganzen Bundesgebiet dann auch stattfinden aus dem Anlass, um einfach auf das Tibet-Thema hinzuweisen. Das ist der Grund, dass
sich es gibt durchaus Städte, wo die Darmstadt zum Beispiel oder Stuttgart, wo die Bürgermeister das mittlerweile übernehmen, offiziell die Flagge zu hissen.
Ja.
Und dann eben da überall das, Veranstaltungen sind. Und
das gestaltet jede Regionalgruppe etwas anders. Eins liegt mir noch am Herzen. Es läuft zurzeit eine Online-Petition auf der Website
von www.tibet-initiative.de.
Und es geht um Shokyang, einen Schriftsteller und Blogger, der eingesperrt wurde und politisch und verfolgt wird.
Wir könnten noch mehr, aber wir sind tatsächlich schon wieder durch mit der Plattform. Ja. Ich danke euch jedenfalls ganz herzlich, dass ihr heute da wart, dass ihr über Tibet und die aktuelle Situation berichtet habt. Das war unsere Plattform heute Nachmittag dann. Mein Name ist Michael Trost und ihr wart, mag schon den Namen sagen.
Mein Name ist Sonja Putz und danke fürs Zuhören.
Ja, und Bernd During.
Dann war es. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.